Deutschlandfunk Interview.
Bereits 2010 hat Papst Benedikt verfügt, dass jeder Fall sexualisierter Gewalt durch Priester nach Rom zu melden ist. Also vor mehr als 10 Jahren war das. Und doch hagelt es gerade immer heftigere Kritik am Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki. Das hat 2 Gründe. Erstens hält er ein Gutachten zurück, das sexualisierte Gewalt im Kölner Erzbistum aufklären sollte. Es habe methodische Mängel, sagt er. Stattdessen hat er ein neues Gutachten in Auftrag gegeben. Der zweite Grund: Wölki selbst hat einen nachgewiesenen Fall sexualisierter Gewalt durch einen befreundeten Priester nicht nach Rom gemeldet. Der Vatikan behauptet jetzt, das sei in Ordnung gewesen, was mehrere Kirchenrechtler erstaunt. Inzwischen hat selbst der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz zu verstehen gegeben, dass er Wölkis Vorgehen nicht gutheißt. Wir hätten gern Herrn Wölki dazu befragt, doch der Kardinal zog es vor, zu schweigen. Nicht mehr schweigen möchte Lisa Kötter. Sie hat die Bewegung Maria 2.0 mitgegründet. Die hatte mit einem Kirchenstreik durch Frauenaufsehen erregt. Demnächst erscheint ein Buch von Lisa Kötter mit dem Titel Schweigen war gestern. Guten Morgen, Frau Kötter.
Guten Morgen.
Wozu wollen Sie nicht mehr schweigen?
Ja, das, was jetzt gerade in Köln passiert, ist im Grunde wie ein Theaterstück dessen, was wir anklagen. Da krempelt sich etwas nach außen, da entblößt sich etwas, was, sagen wir mal, das hässliche Gesicht der Kirche ist. Sie haben vorhin in der Anmoderation gesagt, Wölki mauert. Im Grunde ist es nicht allein Herr Wölki. Wir können das nicht auf diese eine arme Person beziehen, was da passiert. Es ist das System, was gerade genau zeigt, wie es funktioniert. Es ist ein System, das autoritär sich gebärdet und sich überhaupt nicht in der Begründungspflicht im Grunde fühlt. Darum auch das Schweigen. Schweigen ist da eine mächtige Waffe, die Kirche schon immer geführt hat, wenn sie gehofft hat, die Zeit wächst, die Zeit lässt Gras wachsen. Das ist ja eine Methode der Kirche. Sie hat ja viel Zeit.
Wenn es so ist, wie Sie sagen, dass es eben nicht nur an Rainer Maria Wölki liegt, sondern das ganze System verantwortlich dafür ist, wäre es dann mit einem Rücktritt von Herrn Wölki getan, wie es jetzt viele gefordert haben?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, das wäre symbolhaft und mehr nicht im Grunde. Ob Herr Wölki geht oder nicht, ist mir jetzt persönlich, also vielleicht wäre es für viele Betroffene eine Genugtuung, das kann sein. Darum will ich die Wirkung auch überhaupt nicht schmälern, die das vielleicht hätte. Aber an dem System würde es erstmal nichts ändern. Das sieht man ja auch an der Reaktion aus Rom. Also da wird einfach gesagt, er hat nichts Schlimmes getan. Es gibt mehrere Kirchenrechtler, wie Sie ja gesagt haben, die darüber sehr erstaunt sind. Herr Lüdecke aus Bonn, Professor für Kirchenrecht, sagt sogar, wer Verlässlichkeit und Rechtssicherheit sucht, hat im katholischen Kirchenrecht ein Problem. Das zeigt, jetzt habe ich den Faden verloren, aber das zeigt im Grunde, dass es nicht um diese eine Person Wölki geht. Ja? Mhm. Er hat auch Weihbischöfe, er hat einen Generalvikar und die haben alle in Zeiten gewirkt schon, als viel passiert ist, das wissen wir alle.
Ja? Es gibt aber auch die andere Sichtweise. Also zum Beispiel hat der ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer jetzt gesagt, die Kritik an Wölki sei eine Hysterisierung und die Öffentlichkeit suche da nach einem Sündenbock. Denn tatsächlich sei es ja so, dass Wölki weiterhin Aufklärung verspricht und er verspricht auch, dass er mit dem neuen Gutachten dann auch Namen nennen wird. Und dem müsste man jetzt halt erstmal vertrauen. Ist da nicht was dran?
Naja, das mit dem Vertrauen ist halt schwierig, wenn wir wissen, dass seit 2010, als der sogenannte Skandal hochkam, die Skandalisierung hat ja schon viel früher im Grunde stattgefunden, dass jetzt inzwischen 11 Jahre vergangen sind und wenn wir uns anschauen, was wirklich passiert ist und wenn wir uns Gutachten, die veröffentlicht worden sind, anschauen, wo also lebende Menschen kaum benannt werden, sondern die meisten, die benannt werden, verstorben sind oder zumindest nicht mehr in Amt und sogenannten Würden, dann ist das mit dem Vertrauen eben schwierig. Und Herr Fischer ist meines Wissens kein Kirchenrechtler. Also er beleuchtet vielleicht da etwas, was in der weltlichen Juristerei eine Rolle spielt. aber doch vielleicht nicht das, was auf dem hohen Ross einer jesuanischen christlichen Institution steht, die sich in einer Nachfolge eines Mannes aus Nazareth sieht.
Es ist ja tatsächlich auffällig, dass wir jetzt seit 10 Jahren über diese Thematik sprechen und immer noch tun sich zumindest Teile der katholischen Kirche damit sehr schwer, da einen Schlussstrich zu ziehen und wirklich einen Neuanfang zu wagen. Warum ist das so?
Weil ein Neuanfang eine Erschütterung des ganzen Systems bedeuten würde. Es wäre ein absoluter Machtverlust derer, die jetzt Macht haben. Sie müssen ja auch bedenken, die katholische Kirche ist nicht nur mächtig im Sinne von, ich habe es jetzt zu sagen und andere sind mir zu gehorsam verpflichtet. Es geht auch um unglaublich viel Geld. Und in Deutschland haben Bischöfe Macht und Geld und Einfluss zu verlieren. Sie haben ja auch hier ein bestimmtes Staats- und Kirchensystem, das diese Machtfülle nicht unbedingt schmälert. Das muss man auch bedenken. Also sie haben viel zu verlieren. Und eine wirkliche Aufarbeitung dessen, was da passiert, wahrscheinlich seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, würde ja das System wirklich von Grund auf in Frage stellen. Und das ist ja auch das, was wir sagen. Das ganze System muss wirklich erschüttert werden.
Sie sagen, das System muss erschüttert werden und Sie fordern ja tatsächlich radikale Reformen. Sie sagen, es geht nicht nur um die Zulassung von Frauen zu allen Ämtern und eine Abschaffung des Zölibats, sondern eigentlich ein Ende aller hierarchischer Strukturen. Sie sprechen sogar von einer Abschaffung des Priestertums als herausgehobene Klasse. Glauben Sie, dass das wirklich etwas daran ändern würde, dass es dann kein missbräuchliches Verhalten mehr geben würde?
Ich glaube, dass es da, wo es Menschen gibt, immer missbräuchliches Verhalten gibt. Aber wir lernen es ja schon dadurch, dass wir seit 100 Jahren ungefähr Demokratien kennen, in anderen Erdteilen schon länger, dass je mehr Demokratie gewagt wird, um mit Willy Brandt zu sprechen, und je mehr Transparenz taucht. Transparenz gibt es eben auch. Das ist ja auch ganz klar, sobald wir einen Klüngel etwas lüften und dazwischen andere Menschen stellen, die Arme weiter ausbreiten, entstehen Lücken und man kann durchgucken. Das ist, wir müssen gläserner werden und die Kirche verweigert sich dem. Die Kirche verharrt in einer monarchischen Struktur des 19. Jahrhunderts. Und da gibt es eben keine Transparenz. Da gibt es ein System von Autorität und Gehorsam. Und die Loyalitätspflicht ist selbst gegen das eigene Gewissen zu wahren. Das verlangt die Kirche. Das hat auch das Erzbistum von seinen Priestern verlangt. Die werden jetzt mutiger. Im Erzbistum haben sich 35 Priester ungefähr, glaube ich, öffentlich gemeldet, dass sie nicht einverstanden sind mit der Politik. Die merken jetzt, Öffentlichkeit schützt. Diese Öffentlichkeit schützt aber nur, weil sie in einer Demokratie stattfindet. Davon ist die Kirche noch weit entfernt. Wir brauchen Demokratie in der Kirche.
Und dazu passt ja auch, dass die FAZ jetzt berichtet, dass die römische Glaubenskongregation, das ist die Nachfolge der Heiligen Inquisition, dass die ihre Bewegung Maria 2.0 jetzt beobachte. Man könnte ihnen am Ende Abfall von der kirchlichen Lehre vorwerfen, die Exkommunikation könnte ihnen drohen. Was macht sie so gefährlich?
Ja, gefährlich macht uns, glaube ich, dass wir jetzt keine Vereinigung von Theologen sind, die darüber diskutieren, wie viel Engel auf die Kirchenspitze passen, sondern dass die Bewegung Maria 2.0 tatsächlich aus der Mitte der Gemeinden kam. Das sind Frauen, die jahrzehntelang teilweise ihre Dienste in der Kirche ehrenamtlich versehen haben. Wir haben zwar auch Theologinnen und viele studierte Frauen in der Bewegung, aber im Grunde sprechen wir mit der Stimme derer, die sich einfach auf das Evangelium berufen und die diese ganzen Machtspielchen nicht mitmachen. Und das ist gefährlich. Das Volk ist gefährlich, wenn es sich zusammentut und mit einer Stimme spricht und vor allen Dingen mit einer einfachen Sprache spricht. Wir sprechen mit einfacher Sprache und nicht mit theologischer Sprache. Das ist gefährlich.
Es gibt ja auch diejenigen, die sagen, das lohnt sich alles nicht, die katholische Kirche wird in dem Punkt nicht reformierbar sein und sie könnten ja einfach austreten. Das tun ja auch viele. In Köln kann man bis Mai zum Beispiel nicht mehr aus der Kirche austreten, weil die Termine am Amtsgericht ausgebucht sind. Ist das nicht der eigentlich konsequente Weg?
Ja, das ist für viele eine Option und die will ich auch nicht ausschließen. Das Drinnebleiben ist in erster Linie, oder sagen wir mal so, das Weiter an diesem Thema arbeiten, ist in erster Linie ein Zeichen auch der Solidarität. Denn wir sind Weltkirche und wir wissen, dass es vielen Frauen nicht so geht wie uns, die sich unabhängig machen können von den Lippen der geweihten Männer und tun können, was sie wollen, sondern in vielen Gesellschaften dieser Welt können die Frauen das nicht. Und vielen Frauen in allen Religionen geht es schlecht, weil die Religionen weiter die mehr darüber verbreiten, dass Frauen minderwertig sind. Dieses Narrativ ist ja nicht eine katholische Erzählung, die ist viel älter und wabert eben durch die Märchen aller Religionen. Und diese Solidarität, die haben gerade wir Frauen und deswegen sind wir auch inzwischen weltweit vernetzt und vernetzen uns immer weiter. Und wir hoffen auch mit Frauen aus anderen Religionen in Zukunft. Denn dieses Narrativ müssen wir aufbrechen. Die Religionen wirken in die Gesellschaften hinein, auch die katholischen Kirche, fast überall auf der Welt. Darum sind wir auch so sauer, weil wir sagen, wenn die katholische Kirche da etwas ändern würde und den Frauen wirklich auf Augenhöhe begegnet, im Sinne von gleiche Würde, gleiche Rechte, würde sich für die Frauen der Welt und auch für die Kinder der Welt unglaublich viel verändern.
Der Historiker Martin Kaufhold, der sieht die katholische Kirche in ihrer Existenz bedroht und er gibt ihr nur noch 20 Jahre, das hat er der Augsburger Allgemeinen gesagt. Wie viel geben Sie ihr noch?
Also das bezieht sich auf Deutschland und ich glaube, dass in Deutschland die katholische Kirche, die römische Kirche, wenn sich nichts grundlegend verändert, wenn sie nicht sich in ihren Festen erschüttert, dann wird sie noch eher verdunsten. Es wird ein heiliger Rest übrig bleiben, es wird sektiererisch werden, davon bin ich überzeugt.
Der Kölner Erzbischof und Kardinal Rainer Maria Wölki kommt immer heftiger in die Kritik. Darüber habe ich mit Lisa Kötter von der Bewegung Maria 2.0 gesprochen. Sie hat über ihre Ideen für die Zukunft der Kirche ein Buch geschrieben. Schweigen war gestern, heißt es. Im März erscheint es bei Drömer Knauer. Frau Kötter, danke Ihnen für das Gespräch heute Morgen.
Vielen Dank und schönen Tag.
Ihnen auch. Tschüss.